Hi.
Hallo. Ja, das ist das, ne? Wenn man in seinem Garten jetzt plötzlich aufnimmt.
Ja,
im Garten,
stimmt.
Kann man sagen Garten? Es ist ja kein richtiger Garten.
So, lass das Intro abrollen. Let's go. Das ist aber besonders sanft.
Ja, das ist besonders sanft. Eigentlich sollten wir jetzt gerade hier einen Kaffee trinken. Wir nehmen aber gerade diese Folge Happy Hour hier bei mir zu Hause auf meiner Terrasse. Und ich sag's, wie es ist, ich habe keine Kaffeemaschine.
Aber ich habe dir doch so eine Bialetti geschenkt.
Ja, das stimmt, aber das ist ja keine Maschine. Das ist ja eher so ein, das ist die natürliche Form der Kaffeezubereitung. So eine richtige Maschine, so eine technische Maschine, die fehlt mir.
Ja, ganz klarer Appell an alle Leute da draußen, die eine Kaffeemaschine haben.
Ja, doch. Schickt mir Kaffeemaschinen.
Aber was hindert dich daran, die Bialetti zu benutzen? Weil letztendlich, das ist sehr, sehr einfach, sehr, sehr sicher. Und man braucht die technische Maschine, die du dir vielleicht wünschst, nicht warten.
Ja, aber ich möchte auch so eine Kaffeemaschine, die das richtig macht, weil ich das jetzt gewohnt bin. Wir haben bei uns im Podcast-Studio, wo wir heute nicht sind, steht oben eine richtig schöne, tolle Kaffeemaschine, so eine Siebträgermaschine, die richtig geilen Kaffee macht. Das ist ja nicht zu vergleichen. Du hast auch mittlerweile eine schöne Kaffeemaschine, aus einem guten Grund, weil der Kaffee natürlich kaum zu vergleichen ist mit dem, den man aus dem Gerät bekommt, auch wenn das natürlich total zweckdienlich ist, um es zu benutzen. Ich möchte schon ganz lange so eine richtige Kaffeemaschine haben, aber irgendwie wurde ich schon von so vielen Seiten so zugeballert mit hier, kauf dir das, nein, nimm das und so. Das hat mich sehr verunsichert.
Also es ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe mich da reingefuchst, einfach aus dem Grund, weil ich jahrelang Bialetti-Trinker war. Auch glücklicher Bialetti-Trinker, weil es einfach eine sehr, sehr schöne OG-Art und Weise, den Kaffee zuzubereiten ist. Und hat mir dann eigentlich gereicht, aber ich wollte das Kaffee-Game ein bisschen upsteppen, weil ich einen sehr hohen Kaffeekonsum habe und das schon sehr, sehr zelebriere, war es mir einfach das Geld wert. Und viele Leute haben mich dann auch kritisch vorher gefragt, nachdem ich gesagt habe, hey, ich würde mir ganz gerne so eine Kaffeemaschine kaufen, haben die gesagt, wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Weil wenn du 2-3 Tassen trinkst am Tag, dann lohnt sich diese sehr teure Anschaffung fast gar nicht, weil das... Der Preis und der Ertrag, die stehen nicht in einem Verhältnis. Also so eine Kaffeemaschine, so eine Siebträgermaschine, ich weiß nicht, welche du jetzt im Kopf hattest, da gibt es ja auch von bis alles und Preis ist auch, also die gehen ja bis zu 10.000 Euro hoch, das ist absurd, was man da an Geld ausgeben kann. Das muss sich im Konsum auch ein bisschen rechnen. Vor allem die Wartung, wie ich gesagt habe, das Ding zu pflegen, wenn man dann 2-3 Kaffee am Tag macht und dann die Kaffeemaschine mal säubern muss, hat man vielleicht früher oder später keinen Bock. Weil ich kenne Leute, hier unsere Podcast-Kollegen Flo und Melissa aus Berlin, die 230er, die haben auch ihren, in Anführungsstrichen, Leidensweg mit einer Siebträgermaschine sehr gut dargestellt auf Instagram. War jetzt kein wirklicher Leidensweg, aber die haben auch gesagt, wir wollen unbedingt diese Kaffeemaschine haben, die ist mega schön, keine Frage, sie ist mega schön, aber dann nach Zeit X haben die auch wieder gesagt, wir sehen uns ein bisschen nach Filterkaffee, einfach nur oben Filter rein, Kaffeepulver rein, Wasser rein und unten kommt dann ein richtig schöner Topf.
Ja, aber das wäre nichts für mich, also ich bin dann doch eher der, der sich einmal am Tag vielleicht einen Kaffee macht, der soll dann gut schmecken, weil ich trinke nämlich nicht mehr, weil ich bin einer von den Personen, ich weiß nicht, ob das vielleicht da draußen Leute relaten können, ich trinke eine Tasse Kaffee und bei der zweiten bin ich schon so krass zittrig.
Ja.
Deshalb eine gute Kaffeetasse am Tag wäre mein Spirit. Und deshalb bin ich ganz klar Fan von, und das predige ich immer meinen Freunden, Geld muss in die Wirtschaft.
Aber ganz ist diese eine Tasse Kaffee am Tag, die ja über 1000 Euro wert?
Ja, ganz klar.
Bruder, deine Standards... Leute, die Standards sagen übrigens,
ja,
deine aber Standards.
Das ist ja sowieso, das ist ja, jetzt wäre es in meinem Kopf eine Tasse Kaffee am Tag, aber wenn ich eine richtig geile Kaffeemaschine hätte, dann wären es vielleicht 6 Tassen Kaffee am Tag und eine Herzrhythmusstörung.
Ich wollte gerade sagen, du weißt, wie dein Körper auf Kaffee reagiert.
Ja, Mann. Und dann werde ich so schnell sein, Bruder, ich werde so schnell sein. Also wenn ich dir dann eine Nachricht schreibe, David, ich komme jetzt rüber zu dir, sollen wir bei dir uns an den Laptop sitzen, dann habe ich die Nachricht noch nicht abgeschickt, da klingelt es bei dir an der Tür.
Ich wollte gerade sagen, du bist schon da.
Bin ich schnell und dann bin ich hingelaufen, dann lasse ich mein Fahrrad demnächst zu Hause, weil ich renne die Wege nur noch, wenn ich irgendwo hin will.
Der Tag, an dem das passieren wird, dass du deine Wege zu Fuß gehen wirst, der Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen.
Ja, wahrscheinlich nicht, sind wir ehrlich. Aber heute ist erstmal Happy Hour Nummer 2. Mega schön, es ist Donnerstag und wir hören uns alle wieder. Es ist wirklich herrlich. Ich beschreibe mal ganz kurz das Setting, weil das genieße ich gerade wirklich sehr. Und wir haben eine sehr glückliche Temperatur getroffen, wie ich finde.
Ja.
Wir sitzen gerade draußen und nehmen auf hier bei mir. Ich bin ja letztes Jahr umgezogen und habe... Das ist so mein kleines Luxusgut vielleicht. Ich habe jetzt bei meiner Wohnung eine ganz kleine süße Terrasse davor.
Kleine mit einem Tisch. Süße Terrasse, das ist also in der Innenstadt wohnen, ist das schon eine Wellness-Oase 3000.
Ja, also es ist schon echt ganz nett. Ich habe eine eigene Hecke. Also das ist, ich bin jetzt officially
deutsch.
Deutsch.
Officially deutsch.
Ja, das ist, entweder hat man den deutschen Pass oder man hat eine Hecke und eine kleine Terrasse.
Ja.
Das gilt beides, um rein zu dürfen nach Deutschland. Und das ist sehr schön. Und jetzt sitzen wir hier, wir haben jetzt so unser kleines Setting aufgebaut und wir haben ja eh gesagt, die Happy Hour ist ja so ein, ist ja so eine kleine Spielwiese. Ne? Hier können wir ja machen, was wir wollen. Das heißt, wenn ihr jetzt im Hintergrund gleich irgendwie Vögel zwitschern hört, das hatten wir ja auch schon mal, das haben wir irgendwann mal draußen eine Folge aufgenommen und da hat sich danach eine sehr wütende Hörerin gemeldet, die war stinksauer und hat gesagt, bitte nehmt nie wieder draußen auf, weil da hat die ganze Zeit so ein arschiger Vogel im Hintergrund gezwitschert. Das hätte sie furchtbar aus dem Konzept gebracht. Also, wenn ihr die Natur und Vögel hasst, dann bitte schaltet an dieser Stelle ab.
Gut, jetzt wo nur noch drei Leute da sind.
können wir Real Talk reden.
Niklas, Real Talk, wir haben in der letzten Happy Hour eine kleine Umfrage gestartet, nachdem wir die Leute gefragt haben, ob sie unsere getragenen Sachen kaufen wollen würden, weil wir hatten in der letzten Happy Hour so ein bisschen die Frage gestellt, ob die Leute eben unsere Sachen getragen kaufen würden. Wir hatten ja auch schon dann deine Fußfetischisten-Story hier mit drin oder Findem, was es ja vielleicht dann eher war, also gar nicht mal Fokus auf den Fuß.
Sondern on the money.
Yes,
Geld muss in die Wirtschaft.
Genau.
You know out there.
Wer uns seit Anfang an hört und jetzt immer noch dabei ist, merkt, dass wir uns finanziell verbessert haben.
Ja, du sagst verbessert.
Also finanziell sind wir besser aufgestellt. Das kann man so viel sagen. Und Gottes Niklas hat sich einfach nur verändert.
Oh wow. Ja, ich habe mich einfach nur verändert. Manche Leute, die kriegen einfach nur Geld und dann gibt es noch die, die verändern sich durchs Geld. Ich bin der sich verändert hat. Renn aber immer noch ohne Kaffeemaschine rum. Dann fragt man sich, worin investiere ich mein Geld?
Das ist jetzt nicht meine nächste Frage. Ich wollte ganz kurz die Umfrage von letzter Woche noch kurz von vor zwei Wochen beenden. Und zwar, die Leute sind sich einig, eher nein. Sie würden keine getragenen Sachen von uns kaufen.
Das ist aber mehr als vernünftig. Das würde ich nämlich den Leuten auch nicht raten. Das ist wirklich, also ich möchte wirklich schwerstens davon abraten, Unterwäsche von mir zu kaufen, weil das einfach, also man hat ja dann, wenn man dann mal die Unterhose wechselt, mal, also des Öfteren, ja schon oftmals, je nachdem, was man gemacht hat, so ein bisschen das Gefühl von, jetzt sollte ich die wirklich mal wechseln. Also man wechselt sie, weil man sich so ein bisschen vor sich ekelt, weil man weiß, was man gemacht hat, man weiß genau, wie oft man gepupst hat da drin, man hat Sport gemacht, ganz schwitzige Kimme gehabt und dann tut man die in die Wäsche. Und ich hätte ein schlechtes Gewissen dabei, das jemandem auszuhändigen, der mir dafür dann auch noch Geld gibt.
Vor allem Leute, die dann auch noch Geld dafür ausgeben und eine intakte Boxershort deinerseits erwarten und dann eine löchrige Überraschung bekommen und dann sagen, Moment mal, hier fehlt ja 50% des Stoffs.
Ja.
Was ist hier los?
Das weiß ich übrigens auch nach wie vor nicht, wie ich das hinbekomme. Also meine Boxershorts, und das ist interessant, weil jetzt gerade, wo wir eh schon drüber gesprochen haben, wo wir gerade schon über Reichtum geprahlt haben.
Da kommt der bei dir nicht an, scheinbar.
Nee, null. Also wirklich, es ist, also man investiert, aber ich glaube, so ist doch jeder, oder? Also es gibt Leute, die, jetzt mal Scherz beiseite, egal wie viel Geld man hat, jeder setzt Prioritäten anders, wo er sein Geld reinsteckt.
Absolut.
So. Und ich glaube, dass jeder, egal wie viel Geld man hat, so eine Sache hat, wo er sagt, so, boah, da gebe ich super gern für Geld für aus. Zum Beispiel, ich möchte mir auf dem Heimweg noch einen Döner kaufen. Das genieße ich total. Das bedeutet für mich Feierabend. Wenn ich nach Hause komme, komme ich an meiner liebsten Dönerbude vorbei und kaufe mir einen Döner. Das kann für eine Person total wichtig sein. Oder eine andere Person gibt Geld aus für eine teure Kaffeemaschine, weil sie sagt, du, das kann ich mir jetzt leisten, das gönne ich mir jetzt.
Mhm.
Und bei mir ist es wirklich so, meine Schublade, in der ich meine Unterhose habe, ist wirklich ein löchriges Stück Scheiße. Also das ist wirklich, die sind alle kaputt.
Ja.
Ich trage Boxershorts, wo ich ein gigantisches Loch am Po habe. Also wirklich so, das ist wirklich einfach komplett ausgeschnitten. Aber ich sehe, warum auch immer, nicht ein, mir regelmäßig neue Boxershorts zu kaufen. Das sehe ich nicht ein.
Alles andere in deinem Klamotten- oder Kleiderschrank wechselt regelmäßiger?
Ja.
Außer die Unterhosen.
Ja,
das ist wahrscheinlich das einzige Hab und Gut, dass du nicht derartig nach außen tragen musst, um damit weird zu flexen.
Das ist es, ja.
Ja, und die Aussparung am Po kannst du einfach sparen. Da brauchst du ja gar keinen Stoff. Wer keinen Po hat, braucht auch keinen Po-Stoff.
Ich war letztens irgendwo, wo war das denn? Vielleicht erinnerst du dich. Ich habe das nämlich auf jeden Fall zu dir, glaube ich, gesagt. Ich war irgendwo ohne Unterhose. Da warst du auch dabei. Und es war ein sehr prekärer Ort.
Letztens im Supermarkt?
Ne, weiß ich nicht. Also irgendwo, wo sehr viele Menschen waren, war ich ohne Unterhose unterwegs und habe noch so gesagt, so, Digga, ich gehe jetzt ohne Unterhose raus, weil es wirklich egal ist. Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so, also der Sinn und Zweck einer Unterhose, das ist jetzt nicht das Ding, wo ich irgendwie morgens sage, so, Alter, ich kann doch nicht ohne Unterhose rausgehen. Seid ihr,
kommt drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel am Strand ist im Urlaub und man trägt einfach weiterhin Badehose und hat dann auch keine Unterhose an, logischerweise, weil nur 13-jährige Leute, die im Freibad vom Zehner ihren Auerbach machen, die haben unter ihrer Badehose nochmal eine Unterhose an, warum auch immer. Mittlerweile hört das ja dann auf irgendwann.
Haben wir früher auch gemacht.
Immer
Boxershort unter Badehose.
Sogar einer in meinem ansatzweise Freundeskreis, der hat sogar zwei Unterhosen getragen, um einfach nur diese farbige Abstufung am Lendenbereich zu bekommen.
Das ist dumm, also das ist Quatsch. Aber ich habe auch, also ich kann auch nicht, kann keinen Grund benennen, warum man früher eine Boxershort unter der Badehose getragen hat. Vielleicht jetzt im Nachgang so ein bisschen die nicht ganz unrealistische Angst, dass irgendein gaggiger Freund dir die Badehose runterzieht. Und das wolltest du wirklich nicht als 14-Jähriger dann entblößt werden da vor irgendwelchen Leuten.
Vor allem auf dem Zehner stehend.
Vor allen Dingen ich ohne
alle
Po.
Alle gaffen nach oben.
Ja.
Bei der Badehose kannst du es auf jeden Fall machen. Keine Unterhose tragen.
Ja.
Aber, und jetzt komme ich zu meinem Gedanken, es gibt manche Stoffe, da musst du ja eine Unterhose drunter tragen. Jetzt zum Beispiel, wenn du eine Jeans trägst und du hast keine Unterhose an, weiß ich nicht.
Warum?
Das scheuert. Ein Jeansstoff ist ein bisschen rauer und irgendwie ganz weird.
Scheuert das so? Okay, aber dann besitzt du eine Leinenhose?
Ja, ich wollte auch damit sagen, dass ich einen wahnsinnig großen Dödel habe.
Ah, okay,
der dann
cool.
Scheuert.
Ja, verstehe. Ja, ach, deshalb merke ich das nie. Ich habe gerade schon gedacht, so, hä, bei mir scheuert es nie.
Ich habe eine Leinenhose.
Eine Leinenhose, darunter keine Unterhose.
Ich habe mir die Leinenhose vor über 10 Jahren zu meinen damaligen Zeiten in Kapstadt gekauft. Mhm. Diese Leinenhose habe ich immer noch und zeigt wieder, dass ich glaube, es hat mir schon mal vor ein paar Wochen, wie selten ich mir neue Klamotten kaufe. Diese Leinenhose trage ich seit 10 Jahren. Die habe ich schon dreimal zur Schneiderei bringen lassen, weil die überall hat die Löcher. Jetzt links und rechts kriegt die neue Löcher. Ich glaube, weil meine Oberschenkelmuskulatur so ein bisschen zunimmt und die einfach aus den Nähten platzt. Aber das ist eine so bequeme Hose, dass ich mir gedacht habe, nee, die möchte ich nicht nochmal kaufen müssen, weil es ist auch eine Hose, die tolle Erinnerungen hat. Und wenn wir schon auch jetzt wieder nostalgisch sprechend über Glücksbringer gesprochen haben in einigen Folgen, dann sind sie oftmals Gegenstände, mit denen wir eine positive Assoziierung haben. Mhm. Jetzt nicht wirklich ein Anhänger,
ich
der
glaube,
mir physisch...
Ich glaube, das Wort ist Assoziation, nicht Assoziierung, aber es ist schon
was
okay.
Was habe ich gesagt?
Assoziierung, aber
passt,
hey.
Jetzt passt mal auf, ja. Ich habe letztens den Duden durchgelesen,
ja,
zum zweiten Mal.
Alles gut.
Ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche.
Du, wir können uns hier gegenseitig auf die Sprünge helfen, dafür sind wir
ja
da.
Ja, vielen Dank. Also.
Ja.
Glücksbringer haben ja oftmals einfach nur eine positive Erinnerung.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt hier, weiß nicht, ein Armband. Das habe ich tatsächlich gerade an meinem Handgelenk, dieses Armband. Das habe ich mir vor 1,5 Jahren auf Sri Lanka, als ich mit meiner Schwester dort im Urlaub war, von irgendeinem Mönchsdude im Tempel umwickeln lassen für 8 Euro. Ich glaube nach wie vor, dass es eine Touri-Falle war. Und dieses Armband ist alles andere als hygienisch gepflegt und ist mittlerweile am seidenen Faden nur noch an meinem Handgelenk. Irgendwann wird es abfallen, aber weil ich damit so eine tolle Verbindung oder Erinnerung habe an diesen schönen Urlaub mit meiner Schwester, halte ich daran fest und finde das einfach ein schönes Ding. Ob es jetzt ein Glücksbringer ist in dem Sinne, vielleicht nicht, aber es ist einfach etwas Schönes, was ich an mir trage, um mich positiv im Leben beflügeln zu lassen.
Naja, wie viel Glück kann es bringen für 8 Euro, ne? Da musst du ja schon Abstufung machen.
Ich glaube, Geld spielt da an dieser Stelle keine Rolex, deswegen.
Auch eine Rolex kann Glück
bringen. Kauf dir mal deine Kaffeemaschine und du wirst merken, da schlägt aber der Blitz doppelt ein.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, ich habe hier zum Beispiel auch, ich habe doch hier an meinem Finger.
Ja.
Hier habe ich doch auch den Ring, den du mir geschmiedet hast.
Ja,
ja,
exakt das.
Ja, der hat auch ist auch ein emotionaler Wert. Ich weiß nicht mal, was der gekostet hat, aber ist ja auch egal.
Das ist völlig wurscht, genau.
Wenn mich jemand fragt, wie viel ist mein Outfit wert, sage ich Hemd, 20 Euro, Ring, unbezahlbar.
Korrekt.
Ja.
Korrekt. Den Ring habe ich selber geschmiedet in Ubud auf Bali.
Ist nach wie vor übrigens eine Geschichte, wo die Leute mir nie glauben, ne? Also, weil ich sage dann diesen Ring und hier, der Ring hier, so, und dann sage ich, den hat David geschmiedet auf Bali.
Ich sage, es gibt ein Video davon.
Ja, und dann sagen Leute mal so, ja, komm. Hat er gekauft? Nee, der hat er geschmiedet.
Ja.
Also, glaube ich.
Ja.
Also, ich habe ein Video gesehen, wie der da so sitzt. Kann natürlich auch sein, dass du einfach nur da saßt und, weiß nicht, ein Brot geschmiert hast und es gut gefilmt hast.
Ich habe alles mitgefilmt.
Ist alles egal. Ich finde es super.
Ich zeig dir dieses Video gleich.
Nein, ich kenne dieses. Ist gut.
Du kennst das Video?
Ich kenne das Video. Du hast mir geschickt.
Ja, dann sag dich's. Schick doch das den Leuten auch noch.
Ich weiß, vielleicht müssen wir das mal ins Internet stellen, damit die Leute das glauben. David hat mir einen Ring. Du hast denselben Ring. Also, du hast zwei Ringe gefertigt.
Ich trage ihn heute nicht.
The fuck, man.
Ja.
Aber hier so ein pimmeliges Band von irgendeinem Mönch, der dir 8 Euro abgezogen hat.
Ja, das kann ich auch nicht mehr abmachen.
Ach so.
Pimmeliges Band, sag mal. Kein Bandshaming hier.
Nee, alles gut. Ja, genau, und deshalb, das ist zum Beispiel so ein, das ist so ein Glücksding, okay,
ja,
oder?
Ja, das finde ich.
Also
ja,
wie gesagt, David, er bringt dir halt kein Glück, wenn du ihn nicht trägst, das muss man dazu sagen. Und um den Druck noch zu erhöhen, diese Ringe,
ja,
ne, du müsstest es ja wissen, du hast ihn ja geschmiedet in Mordor am Schicksalshügel.
Ja, ja. Ja, ja.
Wenn du ihn nicht trägst, bringt meiner mir auch kein Glück. Das heißt, wenn mir was passiert und du hast den Ring nicht getragen, bist du schuld.
Ja. Ja. Ich finde, ja, du hast nie Schuld, das stimmt.
Das ja, bin immer ich. Das ist wichtig, weil also bei Ringen. Freundschaftsringe wirken nur, wenn beide sie tragen.
Talking about Schmuck.
Ja.
Vor 2 Wochen ist unsere Tour zu Ende gegangen und mit leidigem, jetzt kommt hier jemand mit so einem Pfand-Einkaufswagen.
Ja, wie gesagt.
Die Nachbarn.
Ich wohne im Hinterhof eines Getränkemarkts, aber hab eine Terrasse.
Ja, das ist ganz gut.
Scheiß doch, man muss Abstriche machen.
Talking about Schmuck. Letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen sind wir ja von der Tour zurückgekommen und leider habe ich die leidige Erfahrung eines Diebstahls, eines Einbruchs in meiner eigenen Wohnung machen müssen. Und nachdem ich dann rausgefunden habe, was der alles mitgehen hat lassen, wie zum Beispiel Kreditkarte, iPad, ja, es sind mir jetzt noch weitere Sachen aufgefallen, die weg waren.
Oh,
das
ja,
habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Nee.
Und zwar
meine Kaffeemaschine. Fuck, ey.
Wenn er die schafft mitzunehmen, dann hat er sie verdient. Die
ja,
wiegt über 25 Kilo und ist auch noch so ein Negativ- oder Kritikpunkt gegenüber einer solchen Kaffeemaschine. Wenn die mal in die Wartung muss oder in die Reparatur, dann musst du das Ding da irgendwo hinfahren. Deswegen, wenn du die im Internet bestellst, dann musst du das Ding auch wieder verschicken, um es reparieren zu lassen. Oder du gibst es halt hier irgendwo in eine Werkstatt. Egal, ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Was ich sagen wollte ist, der Dieb hat auch noch meine Perlenkette, eine Goldkette und eine Uhr geklaut.
Was?
Ja.
Eine Perlenkette, eine Goldkette und eine Uhr.
Ja.
Daher wahnsinnig flink.
Und
ne?
Ich finde es immer wieder sehr verblüffend, nachdem ich jetzt gedacht habe, ich könnte auf diese Geschichte oder auf dieses Negativerlebnis einen Deckel machen, von wegen, scheiße ist es, der Materialwert, der weg ist, kacke, aber zum Glück ist nicht mehr passiert. Und jetzt fällt immer mehr auf, was weg ist auf einmal. Das ist richtig, richtig lame.
Ja.
Ich wollte es einfach nur sagen, dass es mir dahingehend noch nicht besser geht.
Mehr AirTags an Sachen machen. Perlenketten.
Ja.
Mach dir doch mal so eine Chain, also so eine AirTag-Chain.
Ja.
Weil dann kann man dich also tracken und wenn die Kette verloren geht, auch die Kette. Und bis jemand rafft, dass das ein AirTag daran ist und nicht einfach nur ein super schönes Schmuckstück, da bist du ja schon lange hinterher.
Das stimmt.
Und hast den Dieb gestellt.
Das stimmt.
Ja, gut, aber ich sag mal so, der ganzen Geschichte, also das Ende vom Lied dieser ganzen Geschichte und die Lehre aus dieser Geschichte ist, am Ende sind es nur Dinge und ich glaube, man kann froh sein, dass einem selber nichts passiert ist. Ich glaube, das wäre halt das Allerschlimmste gewesen, weil das ist meine absolute Horrorvorstellung bei diesem Thema Einbruch oder so. Nicht mal, dass mir was geklaut wird. Natürlich ist es komplett beschissen, wenn was geklaut wird, weil das sind deine Sachen. Aber ich denke mir immer, ich hätte halt keinen Bock, versehentlich dieser Person zu begegnen, weil diese Drucksituation, in die du die andere Person dann bringst, die dann da steht und sich denkt, fuck, Alter, hier ist wer, ich darf nicht erwischt werden. Ich glaube, hier können ganz miese Sachen passieren, so in dieser Situation, weil ich glaube, Leute in die Enge zu drängen, is a problem und ist wahrscheinlich am Ende trotzdem immer noch gut ausgegangen.
Ja.
Das ist einfach der nur, da soll der den Scheiß mitnehmen, werd glücklich damit, fick dich ins Knie und that's it.
Wie so eine Kurzschlussreaktion von Leuten, die auf einmal panisch reagieren und dann nicht wissen, wie doll sie das machen. Das passiert ganz oft bei Kindern. Wenn du einem Kind zum Beispiel, gibt es ganz viele Videos, ich weiß gar nicht, wie hier und warum ich drauf komme, aber ich habe einige Videos gesehen von Kindern, die ein sehr volles Glas Wasser oder Saft zum Beispiel von A nach B transportieren müssen. Und sobald sie nur ein bisschen verschütten, paniken die auf einmal richtig und schütten dann das einfach komplett, also ganz aus, aber proaktiv. Und dann sagt die Mutter so, oh no, that's alright, did you panic? Und das Kind so, ja. Und es hatte nur eine Aufgabe, nichts zu verschütten. Das macht einfach genau das.
Zweite Situation, in der das passiert ist, wenn man früher am Schulhof hier dieses Loch gemacht hat mit seiner Hand. Und man hat reingeguckt und dann mal wird da so ein X auf die Schulter gemalt und dann boxt jemand viel zu dolle zu. So, dass du denkst, dein Arm fällt dir ab. Das ist auch so eine Situation, wo es einem einfach zu doll ist.
Ja.
Oder wenn Leute zu mir sagen, sie wollen mit mir rangeln. Und dann sage ich immer vorher so, don't try.
Ja.
Ich werde mit meiner ganzen Kraft und dann sind Leute überrascht.
Ja, du bist leider ein bisschen überdurchschnittlich stark in den Situationen.
Ich möchte das einfach nur in der Situation, ich möchte es schnell klären, damit wir halt nicht zu lange rumrangeln. Ich bin ein bisschen invalide, ich habe einen schwachen Rücken, ich kann nicht so lange rangeln und deshalb möchte ich, möchte ich das direkt ausfechten.
Beim Rangeln geht es aber nicht darum, sich gegenseitig zu schwächen oder zu verletzen, wo du deine eigene Schwäche schon sagst, du wärst sehr invalide und ja, kannst nicht lange durchhalten. Ich glaube, der andere hat jetzt nicht wirklich die Ambition, dich dahingehend auf den Boden zu drücken und dir den Kehlkopf abzuschnüren. Sondern es ist oftmals einfach auch nur so eine Art der Zuneigung, die man kurz mal auskabbeln möchte.
Ach so.
Ja. Also es ist ein Liebesbeweis, aber du reagierst immer viel zu krass über und schlägst sofort zu.
Ja.
Das ist ein bisschen zu doll. Deswegen Rangeln mit dir macht überhaupt keinen Spaß.
Hm. Ja, dafür machen andere Sachen vielleicht mit mir Spaß. Zum Beispiel, ja, müssen wir jetzt mal kurz überlegen, ne?
Nimm dir die Zeit.
Was macht denn Spaß mit mir?
Ansonsten überleg so lange bis zur nächsten Montagsfolge.
Ja, ich überleg mal bis zum nächsten Montag so drei Sachen, die mir einfallen, die mit mir jetzt nicht wenig Spaß machen.
Weil, also Filme schauen macht mit dir zum Beispiel auch keinen Spaß, da bin ich mal ein.
Das kann nee, stopp, das hat nichts mit mir zu tun. Das
Gehen in der Leere da in deinem Wohnzimmer.
Nee, das stopp, das ist privat persönlich.
Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
Jetzt kommt Werbung.
Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne?
Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung.
Geil.
Niklas, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn du zu Hause bist und du guckst ja einen Film an, gibt's da etwas, was unverzichtbar für dich ist?
Was zu naschen muss dabei sein, sonst verstehe ich den Film nicht.
Das ist wichtig?
Ja.
Okay, fühle ich.
Ja.
Fühle ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei.
Ja.
Und ich lege da wirklich, also meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte.
Ich hätte jetzt auch tatsächlich diese getrockneten Mangostreifen.
Oh, die sind besonders lecker.
Das ist richtig, richtig dope.
Das stimmt. Und vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro.
Koro.
Wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro.
Koro.
Koro.
Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit allen machen?
Okay. Wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro. Ko.
Ro.
Koro.
Also, wo kommen die ganzen Leute im Podcast-Studio bei euch hier?
Okay, schon ganz kurz konzentrieren. Puh. Also, falls ihr euch auch jetzt schon mal gefragt habt, alle Leute, die gerade zuhören oder hier in diesem Tourbus sitzen, falls ihr euch mal gefragt habt, warum sind denn eigentlich Lebensmittelverpackungen und die Verpackungsgrößen so unglaublich klein, dass wenn man jetzt irgendwie viel snacken möchte, muss man immer ganz viele kleine Packungen kaufen. Das ist richtig kacke, ne? Also mit dem ganzen Plastik, was man dadurch produzieren würde. Und außerdem kann man das auch viel cleverer anstellen. Und genau das hat sich auch unser heutiger Werbepartner Koro gedacht. Und deswegen denkt Koro, handeln neu. Bei Koro gibt es nämlich effiziente Großpackungen und dementsprechend weniger Verpackungsmüll. Falls jetzt die eine oder andere Person Koro noch nicht kennt, wofür steht Koro? Koro steht für Transparenz, Kreativität und Mut. Denn Koro versucht mit radikalen, transparenten Kommunikationsansätzen die Kreativität nach vorne zu bringen und nach neuen, ungewöhnlichen Lösungen zu suchen und schreitet mit Mut voran, um diese verrückten Ideen auch umzusetzen. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Dudinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles groß geschrieben, auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen.
Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles.
Alles, ja.
Sick.
Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich. Was das Koro-Sortiment so beinhaltet, das könnt ihr rausfinden auf www.korodrogerie.de. Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt mir wieder der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre doch witzig.
Sehr gut, ja.
Statt Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Geht's jetzt im Podcast weiter.
Werbung Ende. David, bevor wir zu den Top 3 Sachen kommen, die mit mir nicht Spaß machen, dazu kommt es heute nicht mehr, wollte ich nochmal kurz eine Sache von der letzten Folge klären. Und zwar haben wir über das Legoland gesprochen.
Ja.
Und du hast gesagt, Legoland Germany und so ist in Deutschland, steht in Bayern? Hast
du gesagt? In Günzburg, ja.
Genau.
Damit
das
hatte ich sogar
nicht
recht.
Das ist nicht das... Okay.
Ich wollte nur sagen, ich hatte recht.
Gut, David hat recht, um das kurz vorher zu sagen, weil das wichtig ist. Und ja, es steht in Günzburg, das ist korrekt.
Vielen Dank.
Es ist nicht das OG Legoland.
Nee, das habe ich nie behauptet.
Gut. Vielleicht interessiert ja trotzdem jemand da draußen diese Information. An dieser Stelle nochmal, David hat recht, es gibt ein Legoland in Günzburg. Jetzt können wir zum Fakt kommen, das Original Legoland steht in Billund in Dänemark. Da kommt Lego nämlich auch her und das ist gigantisch groß. Ich wollte kurz googeln, wie groß es ist und bin auf die Zahl 14 Hektar gestoßen und habe mir gedacht,
was ist das denn für eine Maßeinheit?
Zur Hölle bedeutet das. Das ist eine Maßeinheit, die ist, glaube ich, nur für Leute, die in irgendeiner bestimmten Branche arbeiten, irgendwie relevant. Hm. Wie groß ist ein Hektar, David?
Dänemark ist ja über Deutschland.
Das ist erstmal wichtig zu wissen.
Schon können wir mal hinfahren.
Ja.
Das war jetzt nicht sehr die Frage, gut. Ne?
Doch, korrekt.
Ein Hektar?
Ist
Hektar, also wenn ich jetzt sage, ein Hektar wäre einmal ein Kilometer lang, sind 14 Hektar. Ein verdammt großes Legoland.
Das ist scheiße, ne? Wir Deutschen, wir verstehen. Wieso sagen sie nicht, in wie vielen Fußballfeldern? So hat Galileo das früher auch gemacht. Ja. Da ist man richtig impressed.
Ja.
Wenn es so 4000 Fußballfelder groß ist, denkt man sich.
Oder es wird ansatzweise einfach mit Kilometern zum Beispiel einfach kommuniziert, dann kann man sich es ungefähr vorstellen. Außer die Zahl ist so groß, dass man sich auch das wieder nicht vorstellen kann. Wie zum Beispiel dieses vermisste U-Boot, das jetzt irgendwie bei der Titanic, hast du es mitbekommen?
Nee.
Okay, vielleicht, dann komme ich gleich dazu. Es ist ein vermisstes U-Boot gerade, das wird gesucht, weil es weg ist, also es wird vermisst. Also man weiß nicht, wo es ist.
Ah, okay.
Also es ist gone.
Wo ist es?
Das fragt man sich immer, wo es am Ende ist.
Wo ist das U-Boot?
Und dann haben die in den Nachrichten, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr die genaue Zahl, aber es waren irgendwie so 28.000 Kilometer, Quadratkilometer, wo ich mir denke,
Moment, Digga, das U-Boot ist 28.000
Nein, auf dieser Fläche ist es irgendwo verschwunden.
Oh.
Und das ist ja im Meer, meistens sind U-Boote im Meer, also im Wasser.
Oder im Museum.
Ja, das kann auch sehr gut sein.
Ist es im Museum verschwunden? Hey, hier waren wir doch schon. Dann
müssen wir Ben Stiller mal fragen.
Wir gehen nochmal da vorne links, vielleicht ist es da.
Und nicht nur diese unglaublich große Fläche, sondern das ist ja auch noch tief.
Hast du gerade eine Film-Reference gemacht zu Nachts im Museum mit Ben Stiller?
Ja.
Holy Lord, Alter. Wer hat dir denn das gezeichnet?
Ja, du. Da hat auch noch Robin Williams mitgespielt.
Fantastisch,
guter Schauspieler.
Leider nicht mehr da.
Ja.
Rest in peace.
Genau, und dieses U-Boot, das eben verschwunden ist, das wurde jetzt auch auf dieser Quadratmeter Fläche gesucht oder wird gesucht und eben auch noch in die Tiefe, wo ich mir denke, fuck, das ist so viel. Wo fängt man da an?
Und wie sucht man?
Nadel im Heuhaufen, sag ich
dann. Wie sucht man so etwas? Da gibt es natürlich tolle Technologien, aber in meinem Kopf sind es natürlich so, schwimmen die so mit Booten raus und dann hält einer so den Kopf vom Boot mit einer Taucherbrille und guckt so einfach so ins Wasser. So wie wenn man so seinen Ring oder so verloren hat vorne am Strand.
Das kann man übrigens auch noch genauso machen, wenn man keine Taucherbrille zu Hause hat. Dann nimmt man einfach seine Hände und presst die ganz doll gegen die Augenbrauen, um ein Luftloch über den Augen zu verschließen und dann hält man die Hälfte seiner Hände, hält man dann ins Wasser rein und dann sieht man quasi die ganzen Sachen unter Wasser.
Ja. Nee, okay. Kamera, die man dem Paket gebracht hat, ist nicht für mich.
Schon wieder Klamotten bestellt oder was?
Nee, ich habe gar nichts bestellt.
Ich komm gleich zu dem U-Boot, weil offensichtlich hast du das noch nicht mitbekommen. Du wolltest noch über das Legoland.
Ja, willst du wissen, wie viel 14 Hektar sind?
Ja,
wie groß
sehr
das ist, das Legoland?
Ja, das weiß ich nicht.
Ich habe noch einen anderen Wert für dich. Ein Hektar sind nämlich 10.000 Quadratmeter.
Das ist ein Hektar?
Ja, dann heißt, bedeutet, dein Jesus, Maria und Josef, hier weht ein laues Lüftchen, sind 140.000 Quadratmeter. Und dein Gesichtsausdruck sagt mir genau das, was er mir gesagt hat. Ich habe mir gesagt, auch diese Zahl bringt mir absolut gar nichts. Wirklich absolut überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie groß das ist. Also wirklich null. Deshalb vielleicht wäre es doch sinnvoll, sich bei solchen Größenangaben dann doch irgendwie einen Vergleich oder so anzueignen. Also wenn mir jemand sagen würde zum Beispiel, ja, das hat die Fläche wie der unterste Punkt vom Mount Everest, also der Umkreis unten, wo der auf den Boden aufsetzt und losgeht der Berg.
Digga, theoretisch geht er hier los.
Du meinst, weil er so übergeht von
Flach? Nein, weil, weil du ja, musst ja auch erstmal hinkommen. Also
so ein Berg
also
geht doch so von,
ein Berg?
Ja, doch,
das ist
Berg,
eine dumme Frage.
Das ist eine dumme Frage. Ist eine flache Fläche und dann geht der so hoch irgendwann.
Entschuldigung.
Der irgendwo geht es doch auch, guck mal, es gibt den einen Punkt.
Wie so eine Treppe, die hat die erste Stufe irgendwo.
Es gibt, genau,
du das sagen?
Genau. Und es gibt irgendwo so einen Bergpfad und der geht ja irgendwo los. Da steht da ein Schild und da geht der Berg los.
Weiß ich nicht.
Wenn jemand eine Bergetappe fährt,
ja,
bei der Tour de France, muss der Punkt kommen.
An ja, der dem wird ja vorher abgesteckt, ja, genau.
Ja, da geht's los. Und da geht auch der Berg los.
Okay.
Der Mount Everest, das muss ja irgendwo muss das ja eingegrenzt sein.
Aber jetzt schau mal, du hast von sagen wir mal, hier, was? Meeresspiegel. Also 0 Meter über Meer.
Ja.
Geht's ja irgendwann nach oben.
Ja.
und dann ein paar hunderte Kilometer ist auf einmal so ein Berg, der dann auch noch mal weiter nach oben geht, ja?
Ja.
Dann ist ja die Fläche des Berges theoretisch noch viel weiter. Also ich glaube, da kann man keinen Querschnitt machen, um zu sagen, hier beginnt der Berg, weil das ist ja irgendwo schon in der Steigung. Wir sollten nie irgendwas mit Geografie machen. Jesus, Maria und Christoph, das ist ja wirklich Kraut und Rüben.
Ja, das war damals in der Schule schon ein Problem, um ehrlich zu sein. Das mit, also deshalb, also ich habe da jetzt, ich würde jetzt auch nicht damit anfangen.
Hast du die Fläche von Mount Everest?
Ob ich sie jetzt hier habe?
Ja.
Sind 16 Hektar witzigerweise. Also passt ganz gut.
Das Legoland ist so groß wie der Mount Everest?
Ja. Nur nicht in der Höhe.
Ja, jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Ja. Ich habe den Wert auch nicht.
Was, im Ernst?
Natürlich nicht.
Ich glaube, der Mount Everest ist viel größer als 16 Hektar, ich bin ganz ehrlich.
Wahrscheinlich schon, um ehrlich zu sein. Das wäre verblüffend. Das Legoland und alle rennen rum und sagen, wusstet ihr, dass Legoland dieselbe Fläche hat wie der Mount Everest?
Wusstet ihr, dass der Mount Everest im Legoland ist?
Wusstet ihr, dass der Mount Everest in Günzburg steht?
Wusstet ihr, dass der Mount Everest aus Lego ist?
Jesus Christ, was? Ah, verblüffend. Eine weitere kleine Ergänzung, die ich noch in die Runde werfen wollte, und zwar Melanie schreibt uns zur letzten Folge.
Ja.
Da haben wir so ein bisschen über, ja, über Bestattungen geredet, ob wir gerne verbrannt werden möchten oder ob wir eingesagt werden möchten, also eingetütet und unter die Erde gelegt.
Einsacken macht nur das Finanzamt.
Richtig. Und Melanie hat noch einen sehr interessanten Gedanken dazu. Ich dachte, ich bringe ihn kurz mit. Wir brauchen nicht lange drauf rumreiten. Aber ich lese es kurz vor.
Boah, hallo, es escalated
Ja, hallo ihr zwei lustigen Menschen. Zum Thema Einäscherung ist noch zu sagen, dass es gegebenenfalls ziemlich lustig wäre, es zu schaffen, vor dem Ableben noch Maiskörner zu schlucken. Würde mich interessieren, ob das funktioniert mit dem Popcorn.
Melanie, ich mag, wie du denkst.
Melanie, you got a point there. Ja.
Okay.
Da steht am Grabstein nachher, der Bree hat gepoppt. Selbst in seinen letzten Momenten.
The boy who popped.
The boy who popped. Time okay. to die. Hm,
gute Frage. Maiskörner, die sind wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu verdauen. Das wird erstmal recht lange dauern, wie so ein Maiskorn zum Beispiel.
Also ich glaube, kurz vorm Ableben noch Maiskörner zu schlucken, das ist sehr berechnend. Sehr, sehr berechnend, zu berechnend. Ich glaube, die Einäscherung findet nicht so schnell nach dem Ableben statt, als dass da noch irgendwie Popcorn poppen könnte.
Okay.
Wäre auf jeden Fall ein extrem krankes Andenken, wenn du dieses Popcorn dann wiederum dir extrahierst und dann das auf deine Anrichte stellst und sagst, hier, das Popcorn ist aus dem Magen meines verstorbenen Großvaters noch rausgepoppt in seinen letzten Momenten.
Noch witziger wäre es, wenn du dir einen Spaß erlaubst und mit deinem besten Freund zum Beispiel, also wir beide, schwören uns jetzt auf den Ring Isildurs Gondors, von Ubud.
Ja.
Schwören wir darauf, die Person, die zuerst stirbt, von uns geht.
Was?
Bekommt vom jeweils anderen noch Lebenden so einen Böller in den Po gesteckt.
Warum?
Und dann, wenn wir eingeäschert werden, gibt es einen Riesenknall.
Und dann gehen wir mit einem Knall. Okay, du weißt, und inwiefern ist das die freundschaftliche Aktion, dass dem anderen noch im letzten Moment der Arsch explodieren soll?
Einfach nur, weil es dann eh zu spät ist und man kann sich einfach nochmal ganz kurz, das ist die letzte Videoidee, die ich habe.
Ja.
Und das ist auch mein Wunsch, du kannst ja aussuchen, ob es, guck mal, ich spüre doch eh nichts mehr, du kannst mir auch in die Speiseröhre reinjagen. So eine richtig dicke Rakete, damit der Holzstab oben rausschaut, wie ein Steckgallfisch.
Das ist vielleicht einfach nur, da ist vielleicht der letzte Wunsch einfach vielleicht falsch interpretiert worden. Das meinte ich gar nicht, als ich gesagt habe, mein letzter Wunsch ist, dass mein Arsch geknallt wird. Das ist voll missverstanden, aber es war trotzdem mega witzig.
Gut, jetzt ist auch kein Po mehr da.
Nee, jetzt ist kein Po mehr da zum Knallen, das stimmt.
Uns hat noch jemand geschrieben, und zwar... Einäschern sei sehr umweltschädlich und kompostieren wäre besser.
Kompostieren?
Frage ich mich, wo? Also ist es dann auch beim Wertstoffhof hier in Köln?
Da möchte ich nicht. Möchte ich nicht.
Macht man das in so einer Biomülltonne in der Grünen? Wobei die in der Stadt zu finden ist irgendwie schwer. Sowas gibt es irgendwie nur auf dem Land, habe ich das Gefühl.
Stinkt auch, glaube ich, ganz doll.
Schwierig.
Ja.
Und kompostieren dauert.
Ja, das ist auch kein schöner Anblick.
Und dann werden da einfach drei Leute neben dich noch gelegt.
Und das hat auch dann irgendwie auch einen emotionaleren Wert. Und jetzt geht es jetzt auch nicht so um, also das muss nicht so ökologisch so krass verdaulich sein.
Niklas, wir haben jetzt schon das Thema angerissen, Tiefsee, U-Boot verschwunden, du weißt nicht, worum es geht, es ist in aller Munde, es ist wirklich kaum zu übersehen in den Medien und sicherlich gibt es noch die eine oder andere Person da draußen, die auch nach wie vor ein großes Fragezeichen im Gesicht hat und ein Kinaböller D im Po. Ich werde euch mal ganz kurz erlösen von eurem Schreck. Es gibt in Neufundland, das ist schräg rechts über New York, gibt es einen Hafen und ich meine auch von dort ist die Titanic damals losgeschippert und sie wollte von dort nach New York und ist dann über den Atlantik. Und wie wir ja alle wissen, damals ist dann irgendwas in die Quere gekommen und das Schiff ist leider an einem Eisberg zerschollen.
Der übrigens so groß war wie der Mount Everest und das Legoland.
Zusammen.
30 Hektar.
Gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Auf jeden Fall, dieses Schiff ist ja dann gegen diesen Eisberg und ist gekentert.
Ja.
Und liegt jetzt auf ungefähr, ich glaube, es sind 3800 Meter Tiefe, liegt dieses Wrack. So, das ja. Erstmal vorweg. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die sehr viele Örtlichkeiten besuchen wollen, wenn sie Touris sind im Ausland, so wie, weiß nicht, ich möchte irgendeinen Tempel sehen, du möchtest irgendwas anderes sehen, wenn du im Ausland bist, eine gute Kaffeemaschine zum Beispiel. Gibt es ja auch ganz viele reiche Leute, die zum Beispiel ins Weltall fliegen, weil sie sagen, guck mal, ihr Space Travel, das ist doch mal eine geile Sache. Oder es gibt auch andere reiche Leute, die gesagt haben, ich will auf den Grund des Meeres und die Titanic besuchen. Und das können Leute kaufen.
Mit einem U-Boot?
Mit einem U-Boot.
Ach was.
Und das ist nicht nur, wie ich finde, ein bisschen absurd, weil irgendwo gibt es auch, es gibt irgendwo, glaube ich, moralische Grenzen, um zu sagen, Leute, jetzt lasst es doch mal da liegen, Alter. Wir haben jetzt nicht nur ein schlechtes Boot gebaut, das an einem Eisberg kaputt gegangen ist, sondern müssen jetzt auch noch wirklich super tief tauchen, damit 5 Hansel in so einer kleinen Kapsel irgendwie die Titanic unten anschauen können, weil die Leute sich denken, ich will aber, weil ich es zahlen kann.
Es war ein super solides Schiff, es war menschliches Versagen, das wissen wir alle. Also wer den Film von James Cameron gesehen hat, der Typ hat einfach nur super schlecht Boot gefahren.
Ja, okay.
Der hätte das abwenden können, aber der hat es einfach nicht gemacht. Der hat ganz leichtsinnig, hat sogar gesagt bekommen, mein Bré, there is an iceberg before and you can go, but he said no. Fuck you, I'm the captain. And I'm gonna sink this ship. Und dann werden irgendwann reiche Leute tauchen können.
Wer hat das Lied gesungen? I'm going down with this ship.
Dido.
And surrender. There will be no. So, bevor die Leute jetzt alle abschalten, ich wollte ganz kurz meine Geschichte hier zu Ende führen. Also, es gibt Touristen, die können eben für einen bestimmten Preis die Titanic auf dem Meeresboden begutachten, indem sie eben mit einem Tiefsee-U-Boot dort hinabsteigen. Mhm. Ich glaube, es passen ungefähr 6 Leute in dieses U-Boot rein. Es hat die Größe von 6 Meter irgendwas, also so ungefähr.
Wie viel Hektar?
Kaum.
Wenig.
Wenig.
Ja.
Und der Innenraum ist so groß wie so ein Minivan ungefähr. Also es ist jetzt nicht besonders komfortabel, to be
honest. Finde ich deshalb auch verblüffend, dass ich mir denke, okay, ist wahrscheinlich nur für die reichere Gesellschaft zugänglich, aber verblüffend, weil ich unabhängig von Geld oder so gar keinen Bock hätte, in dieses Ding reinzugehen und furchtbar Schiss hätte, so tief ins Meer abzutauchen.
Ja, das auf jeden Fall. Also per se, U-Boote, übel gruselig.
Auf gar keinen Fall.
Ja. Auf gar keinen Fall.
Nee,
du hast verloren da unten.
Ja, voll. Du kannst nichts machen, du kannst nirgendwo hin. Es gibt keinen Notausstieg oder sonst irgendwas. Und Riesenkalmare auch.
Ja.
Dieser Blick in die Dunkelheit im Meer, also ab so einer Tiefe guckst du nur noch ins Schwarz und wartest darauf, dass in diesem Scheinwerferlicht irgendwas auftaucht, was an dir vorbeizieht. Und dann kannst du halt nicht sagen, ich steige aus, mir zu wild. Sondern dann bist du halt da unten. Da geht es nur in eine Richtung und das ist meine absolute Horrorvorstellung.
Also, Superreiche haben es trotzdem gemacht oder machen wollen. Es ist schon einige Male gut gegangen. Jetzt allerdings ist dieses U-Boot verschwunden. Dieses U-Boot hat für 96 Stunden Sauerstoff. Ich glaube, das ist letzten Sonntag losgeschippert. Hm. Mittlerweile müsste es ein bisschen knapp werden mit der Zeit. Und jetzt eine kleine Schätzfrage für dich. Was meinst du, kostet das für eine Person, dort hinabzusteigen?
ich meine, mich zu erinnern, war nicht mal irgendwie diese Reise ins Weltall so mit einer Million datiert? So ein Platz in so einem...
Ja, Weltall, das ist Weltall. Das ist schon...
Ist das jetzt mehr wert oder weniger wert?
Also ins Weltall hochzukommen, musst du einige Kilometer mehr fliegen.
Ja.
Und die Titanic liegt auf 3800 Metern Tiefe.
Gut, aber im Weltall, die Titanic kannst du dir nicht angucken im Weltall.
Selten.
Ja.
Deshalb. Vielleicht in so einem Paralleluniversum.
Ja, stimmt.
Musst du aber noch weiterreisen.
Okay, ich würde jetzt sagen, so...
Pro Person, ne?
Ja.
Für so einen kleinen Minivan, der da absteigt.
Ja, aber ich sag, um einen realistischen Wert zu sagen, sag ich so irgendwas so 25.000.
Pro Person. 25.000 Euro pro Person.
Ist zu viel, ne?
Keine Ahnung.
Weiß nicht.
Sag mal so, häng eine Null dran und mach's in Dollar, dann
Wirklich?
Hast du den Preis pro Person.
250.000 Schleifen.
250.000 Dollar pro Person,
wow.
Um dann dort hinabzusteigen.
Ja, ich dachte mir, das wäre jetzt halt schon noch so eine Sache wie, also es ist schon sauteuer, so dass ich ein Autonormalverbraucher oder Verbraucherin das nicht leisten könnte, aber ich dachte mir, es ist ja schon sowas, was vielleicht, also wenn es schon massend, also ja, weiß nicht, es ist schon so eine Attraktion, die man anbieten könnte, dass das regelmäßig passiert, weißt du, jetzt nicht nur so einmal im Jahr, weil es jetzt kein, also keine Space-Shuttle-Reise ist, sondern dass man schon sagen könnte, ja, da geht jede Woche so ein U-Boot mal eben runter.
Ach, schon schwierig, also der Wasserdruck da unten ist schon immens, also da braucht man schon ein bisschen mehr als irgendwie...
ein vernünftiges U-Boot.
Ja, man braucht halt ein bisschen mehr als irgendwie so einen wackeligen Bus letztendlich. Aber dann wieder die moralische Frage, muss man immer alles erkunden können? Und das ist so ein bisschen die Bredouille, in die man sich begibt, wenn man jetzt irgendwo in irgendeinem Land ist und man möchte natürlich immer wieder neue Orte bereisen und dann wundert man sich, dass es irgendwelche Touri-Hotspots gibt, wo alles und jeder dort ist und krass überlaufen ist und das hat man schon 17 Mal auf Instagram gesehen, dann willst du immer wieder neue Orte sehen, um diesen Spot, diesen sehr, sehr idyllisch schönen, einsamen wieder auf Instagram zu posten, um da die nächste Menschenmasse wieder anzulocken. Das ist ja ein ewiger Teufelskreis und da würde ich bei der Titanic einfach ganz kurz sagen, Leute, nein.
Also ja,
lass die da unten.
Ja, also ich denke, sie lassen die da unten. Das wäre verblüffend, wenn sie wieder mit der Titanic hochkommen würden.
Guck mal.
Und alle so, nein, lass sie fallen. Leg sie wieder zurück.
Jeder kriegt so ein Teil, eine Schraube als Souvenir.
Ja, genau.
Und nach weiß nicht wie vielen Jahren hat sich das Ding einfach abgebaut. Aber Leute könnten glücklich sein.
Ja.
Ich meine, letztendlich, man versucht ja oftmals Schiffswracke
zu bergen. Nur, dass man sie halt nicht stückweise hochholt, sondern versucht am also
ja,
als ein
und
großes.
Jetzt machst du es stückweise und die Leute zahlen sogar noch Geld dafür.
Wie dumm von denen,
oder?
Machen einfach die Drecksarbeit. Also um das ein bisschen zu verteidigen, muss ich sagen, das ist sehr natürlich jetzt einfach gesagt, dass man halt sagt, ja nee, mach das nicht und so, man sollte das nicht machen, ethisch gesehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mal ein Gespräch geführt mit einer Person, die zu sehr, 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 sehr viel Geld gekommen ist. Ist völlig egal, wer das ist. Und fand das ganz interessant, so mal so zu fragen oder rauszufinden, so was macht so eine Person mit ihrem Geld? Ab wie viel Geld ist man so reich, dass es irgendwie dann auch egal ist und man sich auch irgendwie alles kaufen kann und so? Und die Person hat gesagt, dass es tatsächlich der Kick halt irgendwann nicht mehr in den materiellen Sachen besteht, weil, fuck ja, dann kaufst du halt noch ein komisches Auto oder weiß nicht was, also diese typischen, wie man sich so ein reichen Leben vorstellt, aber was wohl der absolute Kick ist und der wirkliche, wirkliche Luxus, der dein Leben bereichert, ist, dass du dir mit viel Geld Erlebnisse und Möglichkeiten erkaufen kannst, die sonst keiner hat und zwar an Orte zu kommen, wo sonst keiner hinkommt und wo du in deinem Leben, das wird dir einfach verwehrt bleiben, weil es für dich nicht möglich ist, aber wenn du das nötige Geld hast, ist das möglich, ob es jetzt die
so
Titanic
eine
sein muss.
Exklusivität quasi.
Genau, also zum Beispiel, es kann jetzt auch sein, dass du mit irgendeinem Hubschrauber auf irgendeinen Berg in irgendeine Gegend reinfliegst, wo du eigentlich sonst nicht hinkommst und dieser Flug dahin wäre so teuer und du kannst das halt machen. Deshalb muss ich sagen, man verteufelt das natürlich schnell, aber ich kann es so ein bisschen verstehen, dass man dann sagt,
den Reiz,
kann mir das
ermöglichen. Den Reiz schon irgendwie. Aber ich finde dann, dass man vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Herangehensweise wäre, um irgendwelche Orte, Gegenden, Landschaften, Objekte derartig zu schützen, um es zu einem Weltkulturerbe zu machen, um besondere Regelungen aufzustellen, dass der Tourismus dorthin geregelt sein soll. Es ist natürlich sehr, sehr limitiert. Es sind keine Massen, die runter zur Titanic strömen, um zu sagen, ich möchte das erstmal angucken, weil bei 250.000 Dollar können es finanziell für die meisten Menschen, für 99% wahrscheinlich, 0,9
knapp werden.
Recht schwierig werden.
Ja.
Aber vielleicht, ja.
Aber ich sag mal so, also ein Weltkulturerbe hätte es nur werden sollen, wenn das scheiß Schiff dann auch gefahren wäre. Aber dieses Schiff ist abgesoffen und ich finde, da kann man ruhig mal runter und einfach um der Titanic persönlich nochmal einmal so Schlechtes Schiff.
Du warst nichts wert.
Du warst nichts. So ein popeliger Eisberg, dein Ernst? Du warst ein gigantisches Schiff. Ich habe irgendwann gehört, dass der zweite Schornstein von der Titanic, das ist jetzt ein random Fact, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass der zweite Schornstein von der Titanic, da sind zwei große Schornsteine drauf gewesen.
Sind es nur zwei gewesen? Ich meine, es waren vier.
Waren es vier? Ich aber der hatte ein bis zwei Schornsteine, die gar nicht echt waren, weil die gar keinen Sinn hatten, sondern nur optisch, damit das Ding noch prunkvoller und krasser und wertiger gewirkt hat. Also es waren nur Deko-Schornsteine.
So machen es Leute auch mit ihren Autos?
Das stimmt. Das war quasi der Spoiler der Titanic. Also war der.
Nee, Auspuff. Ein Spoiler ist oben auf dem Kofferraum
drauf. Hatte die Titanic einen Spoiler?
Ja, jetzt wo du es so fragst, wahrscheinlich schon. Doch, ja, klar.
Deshalb. Und dann ist es gut, wenn man runtertauchen kann, um mal zu gucken. Und dann sagt so, Leute, Entwarnung, hat keinen Spoiler gehabt. Und dann taucht man wieder auf, bestenfalls.
Stimmt.
Wenn man nicht verschwindet. Gibt es denn jetzt irgendwelche Infos, wo das U-Boot ist?
Nee, das weiß man nach wie vor nicht. Also bis zum heutigen Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme, Full Enclosure, wir haben keine Informationen über den aktuellen Standort oder über die aktuelle Lage des U-Boots. Es ist natürlich trotzdem super blöd, also unabhängig davon, ob man jetzt zur Titanic runterreisen möchte oder nicht oder sollte, da sind Menschen drin, die wahrscheinlich gerade nicht die beste Zeit ihres Lebens haben.
Unwahrscheinlich.
Und gerade eben sich denken, also man weiß nicht, ob das U-Boot noch im Wasser ist, man weiß nicht, ob es an der Oberfläche ist. Und auf deine Frage, wie wird ein U-Boot gesucht? Es wird natürlich durch Flugzeuge, Helikopter, Radar oberflächlich gesucht und man hat auch verschiedene Bojen im Meer platziert mit Sonargeräten, die wiederum Frequenzen im Wasser aufnehmen können. Und damit wird dann eben diese unendlich große, also nicht unendlich, aber sehr große Fläche durchsucht, wo dieses U-Boot sein könnte. Und jetzt vor kurzem, das war die Information gestern, hat man Klopfgeräusche im 30-Minuten-Takt aufnehmen können. Also irgendeine Boje irgendwo im Wasser hat mit ihrem Sonar Klopfgeräusche in regelmäßigen Abständen wahrgenommen, das vielleicht darauf hindeuten könnte, dass Leute keine Hilferufe auf digitale Art und Weise per Funk zum Beispiel abgeben können, sondern eben
Horror.
An die Wände klopfen und sagen, Horror. Wir sind hier. Und das ist halt wiederum dann so ein bisschen die Quintessenz davon, dass ich mir denke, nee,
Alter, nee,
kein U-Boot. Da könnte man genauso gut sagen, auch kein Flugzeug. In der Luft hast du verloren. Ja, aber ich glaube, die Flugzeugtechnik ist ein bisschen bewanderter als U-Boote.
Ja, gar kein Turn. Außerdem gibt es oben in der Luft keine Riesenkalmare, das beruhigt mich.
Ja. Das und auch nicht gut. Die Titanic. Da kann man, oben in der Luft gibt es sau wenig Sachen, die man besuchen könnte.
Das stimmt.
Bis auf Wolken. Und die sind auch nicht für immer da. Also nee. Es ist schwierig, die zu erwischen.
Oft fliegt man nur hoch, um dann nachher wieder zu landen.
Ja.
Das ist halt oft der Grund.
Das
und das ist gut, weil da hat man ein ganz klares Ziel. Also diesen Heruntergang, um was zu gucken. Und deshalb würde ich ganz klar sagen, also ist ein schlechtes Invest gewesen.
Invest. Was ein gutes Invest sein könnte, und das ist jetzt vor zwei Wochen announced worden, wir haben es noch gar nicht angesprochen, nicht, dass wir es machen müssen natürlich, sondern einfach nur, weil wir uns über die aktuelle Popkultur sorgen. Ein gutes Invest ist die Apple Vision Pro. Was sind deine Gedanken dazu?
Du findest es ein gutes Invest?
Nee, das ist die Frage dazu.
Achso, das ist die Frage.
Ja. Ob es ein gutes Invest ist? Ist es ein gutes Invest? Das Ding kostet $3,500 für eine Taucherbrille, die so manche Leute vielleicht gebraucht hätten.
Also für die Leute, die noch nicht Makaber. Mitbekommen haben, was es ist. Es war ein großer Aufschrei im Internet, es wurde sehr viel zelebriert, aber manchmal habe ich das Gefühl, man lebt doch in einer Bubble, also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was das ist. Apple bringt jetzt eine Virtual Reality Brille raus, die kennt ihr wahrscheinlich, das sind diese sehr klobigen Teile, die man sich ins Gesicht schnallt, dann kann man links und rechts gucken und befindet sich in einer Welt. Ist alles sehr verblüffend, ist sicherlich eine interessante Technik. Apple hat jetzt wieder mal nach langer Zeit so einen kleinen... Ja, also Visionary, ja, neues Produkt sagen, ja, genau. Irgendwie rausgebracht. Und das Ding sieht auf jeden Fall deutlich schicker aus. Wird scherzhaft halt immer gesagt, aus wie eine Taucherbrille. Ist auf jeden Fall deutlich kleiner. Ein bisschen handlicher. Und
schön ist das schönste Design, was man bis jetzt gesehen hat, weil Apple ja sich ganz oft eben Design auf die Fahne schreibt.
Ja, und ist auf jeden Fall sehr spacig. Und ich habe mir jetzt auch schon mehrere Sachen dazu angeguckt. Soll einfach deutlich schärfer sein, also wenn du da durchguckst. Du kannst dich damit hinsetzen, für die Leute, die sich jetzt fragen, wofür brauche ich so ein Teil? Du kannst dich halt quasi hier jetzt an den Tisch sitzen, wo wir sitzen, und dann würde ich das Ding aufziehen und dann hätte ich quasi gar nichts mehr vor mir und das Ding würde mir vor meine Augen mehrere Bildschirme werfen, an denen ich arbeiten kann, als hätte ich meinen Laptop vor mir, aber ich brauche keinen Laptop mehr. Das heißt, ich kann mit der Brille mich überall hinsetzen und viele Dinge machen. Ja, du brauchst einen Laptop noch für bestimmte Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video schneiden wollen würde, würde ich meinen Laptop vor mich stellen und dann hätte ich einfach nur noch mehrere Bildschirme, die ich mir in die Luft werfen könnte.
Als externen Bildschirm, ja, genau.
Genau, aber ich sehe trotzdem noch dadurch den Rest der Welt um mich rum, bin jetzt nicht komplett abgeschottet, Leute können mit mir reden, wenn du dich vor mich hinsetzt, erkennt die Brille das und dann bist du ausgeschnitten und bist dann vor mir. Es ist alles eine riesige Spielerei, aber wenn du mich fragst, ob es eine gute Investition ist für das Geld, was es kostet, du hast gerade schon gesagt, $3,500, mhm. Ist es einfach nicht massentauglich. Ist wie ein kleiner Trip zur Titanic, nur als Technik.
Ja.
Und ich glaube, da sollte man einfach bei solchen Sachen, die neu rauskommen, einfach ein paar Jahre warten, erstmal die ersten Generationen abwarten, bis alle Fehler behoben sind und dann werden die irgendwann sagen, so, jetzt kostet das Ding die Hälfte, damit sich jeder kaufen kann. Und dann noch, dann ist die Frage, ob es jemand wirklich, wirklich braucht.
Naja, ich habe ja, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt schon Jahre her, habe ich irgendwann mal die These aufgestellt, dass die Generation Smartphone irgendwann auch abgelöst werden wird und es dann zu sogenannten Wearables kommen wird, dass eben Leute irgendwelche Sachen am Körper tragen, die dann so mit in den Alltag integriert werden, um das Smartphone obsolet zu machen. Ob es jetzt eine Apple Watch ist mit Projektion oder eben so eine Brille, ist dann auch genau das sehr visionary und zeigt so einen ganz kleinen Blick in die Zukunft, glaube ich, dass das vielleicht irgendwann auf uns zukommen könnte. Google hat es 2015, glaube ich, auch schon mal versucht mit dem Google Glass. Das war genau das Gleiche. Auch eine Brille zum Tragen hat leider überhaupt nicht funktioniert. Und braucht halt einfach noch ein paar Generationen, um die Kinderkrankheiten auszumerzen. Das Ding hat eine Akkulaufzeit von 2 Stunden, die Vision Pro oder von Apple. Und es ist Augmented Reality, das heißt, du kannst die ganzen Sachen auch noch im Umfeld sehen, wobei es auch nur Kameras sind, die das dann wieder nach außen projizieren. Und deine Augen werden auch gefilmt und du hast außen einen Bildschirm und deine Augen werden da gezeigt. Das heißt, das Ding ist nicht durchsichtig. Alles in allem ein bisschen weit entfernt von der Realität und vom alltäglichen Nutzen.
Genau, und deshalb, ich habe tatsächlich bei sowas gar keine große Sorge oder dystopische Vorstellung, dass die Leute alle bald rumrennen und mit den Dingern durch die Straßen laufen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das sehe ich als realistisch, schon so die Laptops und sowas, also so MacBooks und sowas, so zum Arbeiten, dass das ersetzen könnte irgendwann. Jetzt auch nicht gänzlich, aber dass es schon die Überhand gewinnt, dass man damit irgendwann so gut arbeiten kann, dass anstatt, dass man sich vor den Laptop sitzt, was ja auch eine bewusste Tätigkeit ist, dass ich sage, ich arbeite jetzt, ich setze mich hier vor, setzt man sich diese Brille auf, aber danach setzt man die auch wieder ab. Mhm. Weil diese Dinger sehen halt einfach, und wir leben immer noch in einer Welt, in der man nicht komplett dämlich aussehen will, sieht halt schon einfach super strange aus.
Das stimmt.
Und damit, glaube ich, durch die Straße zu laufen, ist einfach für Menschen, die sich ja auch, die am Tag eine halbe Stunde vorm Spiegel stehen, weil sie sich überlegen, welche Kappe sie auf den Kopf ziehen, weiß ich nicht so. Ja. Und ich habe mir zum Beispiel letztens, als du gerade gesagt hast, Apple Watch, möchte ich an dieser Stelle mal ganz ungeniert sagen, ich habe mir letztens eine gekauft. Bei mir war der Grund, weil ich diese krassen Schlafprobleme hatte. Und das hat mir sehr geholfen, weil mir ein guter Freund von uns, Conny, hat halt gesagt, so, ey, meine Uhr, meine Apple Watch, die trackt meinen Schlaf und dann siehst du wenigstens, wann hast du wie tief geschlafen und so. Die ist mittlerweile sehr on point, hat mich auch im Internet schlau gemacht und es stimmt, im Internet sagen die auch, die kann sehr genau deinen Schlaf verfolgen. Hab mir das gekauft, weil ich sehr verzweifelt war, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht und hab meinen Schlaf getrackt und hab dabei rausgefunden, dass ich deutlich mehr schlafe, als ich dachte und das Gefühl hatte. Und seitdem habe ich wieder so ein bisschen die Angst verloren, mich abends ins Bett zu legen, weil ich gedacht habe, ey, alles gut, wenn du morgen aufstehst und merkst, du bist im Eimer, du hast geschlafen, du brauchst keine Angst haben. So. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber darüber hinaus muss ich wirklich sagen, diese Uhr, ich bin gar nicht...
Da kannst du
ja
jetzt wieder zurückgeben.
Es ist nicht so, als wäre mein Schlaf jetzt super. Also gar nicht.
Aber jetzt, wo du weißt, dass du pennst.
Ja, nee. Ich mache das noch ein bisschen weiter.
Und Schlaflabor, also da mal hinzugehen, die Leute zu fragen, hey.
Das sind alles Möglichkeiten, aber ich weiß auch, dass man auf solche Termine und weiß nicht was teilweise sehr lange wartet. Bei mir war das sehr akut und deshalb war das für mich die beste Möglichkeit, das zu machen. Ich würde diese Uhr trotzdem absolut, also ich find's super nervig. Ich find's super nervig, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich die so richtig benutzen soll. Also ja, hier mein Lied weiter drücken zu können oder weiß nicht was, ist alles nett und schön und gut, aber auch diese Akkulaufzeit, dass ich alle 2 Tage, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, geht diese scheiß Uhr leer und ich drücke da drauf und denke mir, soll ich die schon wieder laden? Ich möchte eine Uhr, die möchte ich tragen und dann soll die in meinem Handgelenk sein.
Ja.
Und dann ist gut, das finde ich alles super klobig. Also wäre von meiner Seite aus keine Kaufempfehlung, außer man hat halt wirklich, man ist sehr verzweifelt und möchte 2, 3 Funktionen davon nutzen. Ansonsten finde ich es unfassbar overrated. Ich dachte wirklich, ich habe echt gedacht, also ich mag ja auch mittlerweile so technische Spielereien, das war mir sonst eigentlich immer egal, aber seit ich dann doch in so einem kreativen Bereich so tätig bin, mag ich das, dass die Sachen alle miteinander verknüpft sind, habe auch sehr viel Apple-Geräte, muss ich sagen, weil das halt, weil die schön miteinander funktionieren. Aber diese Apple Watch, also sorry.
Ich wollte mir die Apple Watch mal kaufen, weil ich beim Motorradfahren oftmals Probleme habe, mich von A nach B navigieren zu lassen, wenn man einfach diesen Display nicht hat. Ich habe Kopfhörer drin und kann mir natürlich die ganzen Informationen ins Ohr sprechen lassen. Auf der anderen Seite bei 100 km/h auf der Autobahn hört man nicht mehr allzu viel. Ich bin ganz ehrlich, und dann kann man schon mal eine Ausfahrt verpassen. Ich bin mal nach Düsseldorf gefahren, bin im Tunnel gewesen. Dann hat natürlich auch die Stimme rumgesponnen. Ich bin 7-mal im Kreis gefahren und habe irgendwann anhalten müssen und musste auf mein Handy gucken und habe mir gedacht, ich komme auch nicht weit, ich kann mir nur 3 Abbiegungen merken und dann stehe ich wieder an der genau gleichen Stelle und habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und da würde so eine Apple Watch am Handgelenk vermutlich mir einfach nur den Weg kurz anzeigen können, damit ich da beim Fahren draufschauen kann. Es gibt auch Handyhalterungen, aber den vertraue ich irgendwie nicht so, weil ich hänge ungern mein Handy da vorne rein, wenn es flöten geht. Weiß ich nicht. Aber dann auch gemerkt so, nee, komm, also das ist ein so marginales Problem, dass ich nicht mit so viel 100 Euro stillen möchte. Dann das noch lieber ein Chauffeur.
Richtig.
Also ja. Einfach ein Chauffeur.
Oder ein U-Boot.
Ich fahre mit dem U-Boot nach Düsseldorf, um zu Kö zu fahren, um zu shoppen.
Ja, Mann.
Das ist drin. Klar.
Auf jeden Fall.
Leute, Podcast Money regelt.
Das mit dem Navigationssystem, by the way, hatte ich auch im Kopf und dachte mir, mega geil. Ich, der den schlechtesten Navigationssinn der Welt hat, dachte ich, wie geil ist das, wenn ich einfach nur auf meine Uhr gucke, ja. Und dann sagt er geradeaus, links, rechts, es ist super unübersichtlich. Deine Uhr, was die dir sagt, ist so in 400 Metern rechts, in 200 Metern rechts, dann vibriert die kurz, dann steht da jetzt rechts, dann bist du dir aber unsicher, ist es die oder vielleicht ist direkt daneben noch eine Abzweigung, die sehe ich aber nicht auf meiner Uhr.
Und das ist nicht so detailliert, die Kartenansicht, wie auch sonst bei Navigationsgeräten.
Vielleicht kann man es auch noch umstellen, ich habe es noch nicht geschnallt. Aber es ist ja auch alles so klein und winzig auf dieser Scheißuhr und ich mit meinen riesigen 2,7 Meter Wurstgrabschern, Alter. Das ist alles so eine Fummelei. Weiß ich nicht, Digga.
Ich probiere es mal. Darf ich das mal probieren mit dem Navigationsding und mit dem Motorradfahren? Weil das ist, glaube ich, wenn mir das Bildschirm oder die Vibration jetzt noch anzeigt, jetzt rechts, ist es besser als wenn ich nur noch höre.
Aber das du musst halt auch dann bedenken, du sitzt am Motorrad, du musst halt schon auch bewusst immer auf diese Uhr glotzen. Also es ist halt
nur wenn ich weiß, ich muss abbiegen. Also ich fahre natürlich trotzdem sehr aufmerksam im Straßenverkehr, aber ich fahre halt so lange geradeaus, bis mir irgendjemand sagt, jetzt dritte Ausfahrt abnehmen. Und wenn ich das aber also physisch einfach nicht höre, akustisch,
ja,
dann kann ich da auch nicht abbiegen. Und dann fahre ich einfach weiter und denke mir, ja, irgendwann keine Ahnung.
Ja, egal. Kannst du sehr gerne mal leihen, solange du deinen Schlaf nicht damit trackst, okay? Hör auf deinen Schlaf zu tracken mit meiner Uhr. Nachher denkt die Uhr, ich würde richtig krass gut pennen und dann bin ich völlig, völlig overhyped.
Also wenn mir die Uhr bei meinem Schlafverhalten dann noch die Rezension und Zusammenfassung von Filmen ausspuckt, von wegen, David, du hast das und das noch verpasst, dann kaufe ich mir die.
Ja.
Let's go. Niklas, ich gucke auf die Uhr. Wir müssen jetzt fast schon in den nächsten Termin. Wir haben nur noch 4 Minuten. Hast du Musikempfehlungen oder Empfehlungen allgemein noch dabei? Ich habe auch noch welche dabei. Ich würde die einfach super schnell abraten.
Haben wir einen Termin in 4 Minuten?
Ja, mit Stefan.
Ah, fuck.
Ja.
Ja, okay, aber Stefan, by the way, ist der wundervolle, tolle Mensch, der uns bisher bei eigentlich allen Live-Shows unterstützt hat mit dem Bühnenbild.
Ja.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal, Stefan, der hat uns auch bei dieser Tour unterstützt. Der wird uns im November unterstützen bei unserer großen Show. An dieser Stelle, vielleicht die Zeit müssen wir uns nehmen.
Ey,
Leute, tausend Dank für diesen Ticket-Drop. Also, ich sag mal so, andere Leute aus der Szene, die mitbekommen haben, was wir allein in den ersten 24 Stunden an Tickets verkauft haben, waren madly impressed und haben gesagt, was ist denn da los? Und wir haben gesagt, wir haben eine wirklich sehr treue Hörerschaft und glaube ich eine sehr enge Connection zu unserer Hörerschaft. Deshalb, holy fuck, aber tausend Dank an alle Leute, die schon Tickets gekauft haben. Wie gesagt, es ist eine große Herausforderung, diese Show, und eine große Location. Deshalb freuen wir uns über alle, die weiterhin jetzt fleißig Tickets kaufen werden. Der Ticketshop ist offen, geht da rein, kauft euch Tickets, kommt vorbei. Aber es ist jetzt auf jeden Fall endlich klar, die Show kann stattfinden. Es wird passieren und das ist mega, mega geil.
Alle Informationen findet ihr dazu nochmal auf www.niklasunddavid.com. Und dann würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir uns im November sehen werden. Worüber ihr euch jetzt auch noch freuen könnt, sind die musikalischen Empfehlungen, die wir euch jetzt noch in den letzten Minuten reinschallern. Deswegen abschalten ist auf jeden Fall noch nicht drin. Niklas, willst du anfangen? Wir machen so ein Ping-Pong.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe folgende Empfehlungen mitgebracht. Und zwar habe ich ein Lied, was ihr höchstwahrscheinlich noch nicht kennt, und eins, was ich wieder ausgegraben habe, was ein ganz tolles Lied ist, mit dem ihr bestimmt viel Spaß haben werdet. Und zwar einmal das Lied, was ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, ist First Day of My Life von Bright Eyes. Das empfehle ich euch, auf Kopfhörern zu hören, und dann setzt ihr euch mal irgendwo hin, macht die Augen zu, vielleicht ist draußen wunderschöner Sonnenschein, und dann lasst ihr euch mal davon berieseln. Das ist ein richtig tolles Lied.
Ein sehr schönes Lied. Ich habe auch noch eins, das kann ich mit hier reingeben, und zwar, es heißt Swimming Pool von Marie Bodmer. Das packen wir natürlich auch alles uns nochmal in die Playlist rein. Das empfehle ich euch auch, nicht auf einer Apple Watch zu hören. Die hat nämlich grauenhafte Lautsprecher, wie ich mir absagen lassen.
Ja.
Deswegen checkt das gerne mal aus. Swimming Pool Marie Bodmer.
Ja.
Ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen richtig aus. Vielleicht ist es Bodmer.
Bodmer. Wir werden euch übrigens die Playlist auch nochmal richtig auf unseren Socials einmal um die Ohren knallen, damit ihr die alle findet und abonnieren könnt. Das heißt, wenn ihr sie einmal gefunden habt, folgt der gerne. Dann habt ihr die nämlich bei euch bei Spotify
drin. Heißt auch Happy Hour.
Heißt auch Happy Hour, genau. Und genau, mein zweites Lied, was ich euch empfehlen würde, und das habe ich wieder ausgegraben, ist toll. Ist eins von den Liedern, was glaube ich nie scheiße wird, und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, das nochmal zu hören. Und zwar ist das Don't Dream It's Over von Crowded House. Ist immer schade, dass wir so Sachen nie einspielen dürfen. Ne? Das ist aber leider rechtetechnisch, ja, dürfen wir das nicht. Es wäre so schön, da kurz mal so einen kleinen Ausschnitt von zu zeigen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Aber deshalb packen wir euch das ja alle in die Playlist.
Mein finaler Musiktipp für diese Woche ist von Mola, Das Leben ist schön.
Ach toll, Mola. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Lied. Höre ich jetzt in den Sommertagen sehr, sehr oft, einfach weil es eine schöne Melancholie ist aus guten und schlechten Zeiten, gepaart mit toller Musik, einer tollen Stimme. Große Musikempfehlung meinerseits. Das Leben ist schön von Mola.
Mola sowieso absolute Empfehlung. Ist gefühlt jetzt im großen Volksmund, glaube ich, noch ein bisschen unterm Radar, aber absolute Empfehlung. Mola,
ja, auf jeden
mega.
Fall.
Also auf jeden Fall anhören.
Und wo wir schon über die musikalischen Sachen gesprochen haben, die Festivalsaison hat angefangen. Ich sehe sehr, sehr viele Leute auf Festivals rumspringen. Habt Spaß, ich bin wahnsinnig neidisch. Ein bisschen FOMO habe ich. Ich wünschte, dass wir auch noch vielleicht das ein oder andere Festival mitnehmen. Vielleicht kommt es ja noch.
Wer weiß.
Ne? Wer weiß.
Machen wir irgendwie so eine Festival-Edition, ja, genau, einfach hier.
Ja, das wäre ganz witzig. Die Happy Hour Festival-Edition.
Oh ja.
Wait, what? Das ist eine Idee. What? Liebe Leute, das war's von uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Happy Hour für diese Woche findet nun ein Ende. Liebt eure Liebsten, umarmt sie, like und subscribe diesen Podcast-Kanal. Ihr wisst, wie es läuft. Die Kirchturmglocken schallen im Hintergrund. Beides Wochenende. Bis Montag.
Wir sehen.